Viele Referenten denken, dass die Pausen das Wichtigste sind für die Menschen, weil sie da ganz viel miteinander nochmal austauschen, nochmal überlegen, was hat mich jetzt angesprochen, das nochmal zu vertiefen, mit eigenen Beispielen anzuführen. Und von daher sind Pausen wirklich was ganz, ganz Kostbares. Wir wollen uns jetzt in dem zweiten Teil mit Kinderbitten beschäftigen. Was würden wohl eure Kinder sich wünschen von euch? Und wie, ich habe die ja auch auf dem Handout zusammengestellt, die ich denke, dass die ganz wichtig sind. Das erste ist, wende dich mir zu. Wir wissen, dass in der Kommunikation die Botschaft zu 60% über die Gestik, zu 35% über den Tonfall und nur zu 5% über die Worte vermittelt wird. Was meine ich damit? Also ich erinnere mich an eine Situation, ich war in der Küche, ich höre, dass einer unserer Söhne zu seinem Vater geht, der am Computer ist und sagt, Papa, gehst du mit mir schwimmen? Und mein Mann sagt, ja. Und der kleine Junge kommt zu mir in die Küche und sagt, Mama, ich habe Papa gefragt, ob der mit mir schwimmen geht, aber ich weiß es nicht, der hat so ganz komisch geantwortet. Ja? Also seine Gestik war, er blieb am Computer, hat sich nicht ihm zugewendet. Der Tonfall war auch jetzt nicht freudestrahlend, ja, machen wir. Ne? Und von dem Wort, ja, so auch nicht so eindeutig. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, dein Papa, der geht nicht so gerne schwimmen. Das hat das auch mit seiner Haut zu tun. Er hat immer so eine trockene Haut, die trocknet dann aus und dann juckt es wieder. Und von daher geht er nicht so gerne schwimmen. Aber der liebt Fahrradfahren. Frag doch mal, ob er nicht einen Fahrradausflug macht. Vielleicht zur nächsten Eisdiele. Hochmotiviert geht er wieder zu ihm und sagt, Papa, machst du mit mir einen Fahrradausflug? Sofort war mein Feuer in Flamme. Ja klar, das können wir machen. Ne? Da stimmte alles. Da stimmte die Zuwendung, da stimmte der Tonfall, da stimmte das Wort. Und mich hat das immer sehr beeindruckt, darüber nachzudenken. Wenn mein Kind aus der Schule zu Hause kam, wir hatten ein klassisches Modell. Ich bin dann nach der Geburt des zweiten Kindes zu Hause geblieben. Mein Mann ging weiter arbeiten. Ich habe auch gearbeitet, aber nicht für Geld, dass das nicht falsch verstanden wird. Ja, natürlich habe ich auch gearbeitet. Und dann habe ich halt gekocht und das Kind kommt nach Hause und dann fängt an zu weinen, sagt, ich habe eine schlechte Note geschrieben. Ne? Ja, dann muss ich eigentlich den ganzen Ofen ausmachen, ne? Und mich erstmal runterbeugen, sagen, komm mal her, wie ist das denn passiert und was hast du denn so? Dann kann ich nicht einfach weiter rühren. Dann denkt das Kind doch, Mama hat gar kein Interesse an mir. Die Gestik zeigt doch alles andere ist wichtiger als ich. Jetzt oute ich mich, ja, und sage, es geht mir ganz schlecht und ich habe eine schlechte Note geschrieben. Und der Mutter scheint das ganz egal zu sein. Und ich habe das immer gemacht, wenn wichtige Dinge sind, bin ich auf die Augenhöhe meines Kindes runtergegangen. Mittlerweile, mein Jüngster ist jetzt 2 Meter, ne, mittlerweile muss ich sagen, kannst du dich bitte mal auf meine Stufe runterbegeben, wenn wir miteinander reden, können wir mal miteinander reden. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, schau mir in die Augen, erzähl mir was. Das ist ganz wichtig, dass wir da eine Einheit haben von Gestik, von Tonfall und von Worten. Und ihr könnt zu Hause das mal machen. Geht mal in die Knie und guckt mal von unten hoch auf einen Erwachsenen. So etwa ist ein 2-jähriges Kind. Das ist ein Turm. Ja, also wir durften das in der Familienarbeit mal machen, in der wir waren lange Jahre von Team F, dass wir das einfach mal erleben durften, wie sich das anfühlt, was das für ein Kind bedeutet. Genau wie wenn du durch die Straßen gehst. Ja, wir Erwachsene haben den totalen Überblick, aber ein Kind, ne, da sind die Autos ganz hoch und das kann nicht sehen, was dahinter ist. Das ist eine ganz andere Perspektive. Also begeb dich mal in die Situation dieses Kindes hinein und du wirst staunen, wie anders sie die Sachen sehen, als wie wir die sehen. Die nächste Bitte wäre, habe Zeit für mich. Habe Zeit für mich. Jugendliche wurden mal in einer großen Umfrage gefragt, was sie an ihrem Elternhaus am meisten vermissen. Und viele sagten, mittags eine warme Mahlzeit, wenn ich nach Hause komme und dass meine Eltern Zeit für mich haben. Wie sieht das aus mit Qualitätszeit? Also Zeit, wo das Kind merkt, es ist im Mittelpunkt. Und einer meiner Söhne sagte neulich zu mir, Mama, ich kriege immer Gänsehautgefühl, wenn sich eine Person ganz alleine nur mit mir beschäftigt. Weil das war immer so kostbar, wenn einer von euch sich Zeit nahm, nur für mich alleine. Das ist natürlich vielleicht jetzt das Hauptthema auch von Großfamilien. Ja, wir sind ja auch eine Großfamilie von 7 Kindern. Und für die ist das natürlich noch unendlich kostbarer, wenn Mutter oder Vater sagen, wir beide machen heute was ganz alleine. Such dir was aus. Und der Josua, der hat mal zu seinem Vater gesagt, Papa, das muss gar nichts kosten. Du kannst einfach mit mir mal einen Eiffelturm aus Lego bauen oder einfach mal zusammen mit mir Fußball spielen. Du musst jetzt nicht überlegen, mit mir Billard spielen zu gehen, was kostet, oder mit mir essen gehen. Einfach nur Zeit mit dir. Das ist sowas von kostbar, das ist durch nichts anderes aufzuwiegen. Einfach nur Zeit haben für mich. Mir mal zuhören, mal Fragen stellen. Wie geht's dir denn wirklich? Das ist das, wonach sich Kinder sehnen, dass man Zeit hat, Qualitätszeit. Auch die Zu-Bett-Geh-Zeit kann zum Beispiel eine sehr schöne Zeit sein. Also wir haben es meistens dann so gemacht, dass jeder immer 2 Kinder genommen hat. Wir haben aus der Bibel zusammen gelesen, haben nochmal den Tag reflektiert, haben zusammen gebetet. Es war immer eine sehr kostbare Zeit, diese Zu-Bett-Geh-Zeit. Aber auch sonst halt wirklich sich auch mal, nur mal einen Mutter-Tochter-Tag machen oder nur mal einen Vater-Sohn-Tag. Oder mal ein Wochenende alleine. Oder wie der Ingo Krause sagte, 24 Stunden. Alles, was in 24 Stunden möglich ist, kannst du mir vorschlagen. Aber lass uns auch kostbare Erinnerungen machen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir Eltern haben, unseren Kindern kostbare Erinnerungen mitzugeben. Und wenn wir an Weihnachten alle zusammenkommen, dann wird oft erzählt über die Kanutour, die die Jungs mit dem Vater gemacht haben oder so. Ne? Und gerade auch die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, die sind auf einmal ganz wichtig. Ne? Die Krisen von heute sind die Geschichten von morgen. Ne? Also sie sind gekentert. Ne? Mein jüngster Sohn ist mit seinem Vater gekentert und hat gesagt, boah, das war das Schönste, was ich mit meinem Vater erleben konnte. Wir zwei gekämpft, bis wir das Boot wieder oben hatten. Ja? Das war total toll. Also es muss nicht immer alles gut laufen. Es kann auch schief laufen und wir zwei haben uns durchgebissen. Ja? Oder was weiß ich, wir gehen mal in den Wald und machen Überlebenstraining. Ja? Da kriegst du, glaube ich, fast jeden Sohn hin, wenn du mit dem sowas machst und sagst, wir nehmen gar nicht viel mit, wir gucken mal, was wir essen können, ne? Und dann vielleicht finden wir Walderdbeeren oder Heidelbeeren oder was auch immer. Und dann gucken wir, stellen wir uns dem mal. Ja, also habe Qualitätszeit mit mir. Nimm mich ernst, ist eine nächste Bitte, die ich in unsere Mitte legen will. Und dann habe ich das geschrieben, natürliche Scham und bloßstellende Scham. Ja, es kommt irgendwann die Zeit, wo dein Kind sagt, ich schließe jetzt die Tür ab, ich will nicht, dass du ins Badezimmer kommst, wenn ich dusche oder so. Und dann sag nicht, stell dich nicht so an, ne? Wir sind doch eine Familie und das ist doch überhaupt kein Problem. Sondern sei dankbar, dass dein Kind Scham entwickelt. Das ist ein Schutz, den dieses Kind hat, wo es sich auch vor anderen schützt und sagt, mein Körper gehört mir. Und das dürfen sie auch vor den eigenen Eltern und Geschwistern machen und sagen, ich will das nicht, dass du jetzt reinkommst. Und du denkst, oh, was ist denn jetzt los und so, ne? Die soll sich mal nicht so haben oder der. Aber nein, sei dankbar, dass dein Kind eine natürliche Scham entwickelt. Oder es gibt bloßstellende Scham. Ne? Also ich habe gerne die Geschichten meiner Kinder erzählt, mache ich auch heute noch. Aber meistens haben sie die Bücher vorher gelesen und haben mir auch das Okay gegeben dazu. Und ich weiß noch, wie unsere Tochter mal sagte, Mama, warum lachen die immer über meine Geschichten? Hast du nicht eigene Geschichten, über die man lachen kann? Ja, oder sie hat gesagt, Mama, ich möchte nicht, dass du meinen Großeltern mein Zeugnis zeigst. Ja, ich sage, aber warum denn nicht? Das ist doch super gut. Da kann man doch stolz drauf sein. Nein, sagt sie, dann muss ich das nächste Mal wieder genauso gutes Zeugnis machen. Ich will das nicht, dass du es machst. Und ich habe es akzeptiert. Kannst du das akzeptieren, dass du deinen Eltern sagst, Mama, meine Tochter möchte nicht, dass du das Zeugnis siehst? Oder fragst du sonst selber? Kann man ja auch sagen, ne? Also ich habe das dann nicht gemacht, dass ich heimlich dann doch das Zeugnis gezeigt habe. Sie hat mir gesagt, sie möchte es nicht, ich tue es nicht hinterm Rücken. Wenn du das Zeugnis sehen willst, habe ich zu meiner Mutter gesagt, dann frag sie selber. Vielleicht zeigt sie es dir ja. Aber wenn sie Nein sagt, dann akzeptier das bitte. Lasst uns die Neins unserer Kinder auch akzeptieren. Und dass wir sie nicht bloßstellen. Also oft ist es ja so, das Kind hat was gelernt, kann jetzt Flöte spielen oder Klavier, ne? Dann kommen die Verwandten, ne? Und dann heißt, spiel doch mal ein Stück. Das Kind sagt, nee, will ich aber nicht. Nun komm, stell dich nicht so an, spiel ein Stück. Ja, sie spielt dann das Stück oder er verspielt sich, die lachen die Leute. Ja, und bloßstellende Scham. Ist ganz traurig. Also da bin ich sehr sensibel für gewesen, dass ich meine Kinder nicht bloßstellen wollte und keine falsche Scham auf sie legen wollte. Und ich kann mich auch selbst noch erinnern, ich habe eine ganz liebe Tante gehabt. Ich habe sie geliebt, aber ich kannte ihren Mann nicht. Und ich hatte ganz viel Zeit mit ihr immer verbracht. Und dann hat mein Vater eingeladen und hat dieses Ehepaar eingeladen. Jetzt kam der Mann mit. Und dann sagte mein Vater, guck mal, das ist der Mann von der Tante, die du doch so lieb hast. Begrüß den mal, gib dem doch auch einen Kuss. War ein ganz großer Mann mit dickem Bart und so. Mein Vater hatte keinen Bart. Und ich habe gesagt, nee, will ich aber nicht. Ach komm, stell dich doch nicht so an, das ist doch der Mann deiner Lieblingstante. Nun gib ihm doch einen Kuss. Und alle guckten auf mich. Ich fühle die noch heute, diese Blicke, wie sie auf mir waren. Und ich habe mich so blöd gefühlt. Ich habe gesagt, nein, ich will das jetzt nicht. Ich kenne den Mann nicht. Ich will das nicht. Ja, bitte akzeptiert das, wenn das Kind sagt, ich will nicht oder ich kann nicht. Auch wir sind also immer 3,5 Stunden nach Erbach gefahren in den Odenwald. Oft sind die Kinder unterwegs eingeschlafen. Oft haben wir die Großeltern dann 3 Monate nicht gesehen gehabt. Und ich wusste jetzt, die Großeltern erwarten natürlich, dass die Kinder auf sie zulaufen und sie umarmen oder sogar einen Kuss geben. Das war aber überhaupt nicht in dem Sinn der Kinder. Ja? Die Kinder lebten in der Gegenwart, jetzt waren sie am Schlafen, jetzt wurden sie da rausgerissen, jetzt sollten sofort den Großeltern, die sie 3 Monate nicht gesehen haben, in die Arme laufen. Und da habe ich immer meinen Schwiegereltern gesagt, ja, bitte erwartet jetzt nicht, dass die euch alle um den Arm fallen und euch abknutschen, sondern gebt ihnen die Zeit, lasst sie ankommen. Die kommen schon von alleine und sagen, kann ich auf den Schoß. Und das ist jetzt bei unserer Enkeltochter auch so. Ne? Zuerst guckt sie mal, wer ist das denn? Und irgendwann kommt sie dann. Aber dass wir den Kindern auch die Zeit lassen oder sie auch vorbereiten. Ne? Das habe ich auch manchmal gemacht, dass ich gesagt habe, hört mal, wir fahren jetzt zu Oma und Opa. Ne? Und die würden sich riesig freuen, ne? Wenn ihr in ihre Arme lauft und so. Ne? Also wenn ihr das könnt, fände ich das ganz toll. Dass ich sie vorbereitet habe auf das, was jetzt kommt. Das nächste ist, lass mir meine Geheimnisse. Also ich habe meinen Kindern versprochen und ich habe das auch bis heute gehalten, dass ich nicht ihre Briefe öffne, dass ich nicht ihre Tagebücher heimlich lese. Jetzt hat ja der Ingo heute Morgen gesagt, bis zum Jahr 12 oder bis sie 12 Jahre alt sind, sollen wir, wenn sie ein Smartphone kriegen, uns das Versprechen, sollen wir ihnen abnehmen, dass wir alles kontrollieren können. Ich glaube, das ist was anderes. Man kann beides machen. Man kann sagen, okay, ich will einfach dich schützen, was du im Internet machst, ne, wo WhatsApp-Nachrichten sind. Und wenn er sagt, man kann das bis 12 gar nicht, dann kann man das mit ihnen besprechen und kann trotzdem sagen, du hast auch einen Bereich, wie zum Beispiel ein Tagebuch. Ja, das ist was, wo du dein Innerstes ausschreiben kannst. Da werde ich nicht dran gehen. Auch nicht, wenn du jetzt in der Schule bist, werde ich das nicht heimlich öffnen und gucken. Oder wenn als meine Schwester mal einem meiner Kinder einen Brief geschrieben hat, da habe ich gesagt, darf ich das lesen? Wenn das Kind sagte nein, habe ich gesagt, ist okay. Dann ist es okay, ich muss es auch nicht wissen. Es gibt die Gnade des Nicht-Alles-Wissen-Müssens. Es gibt die Gnade des Nicht-Alles-Wissen-Müssens. Und ja, ich möchte euch einfach Mut machen. Also ich finde, dass das in unserer Kindererziehung ein ganz hohes Gut war, dieses Geheimnisse lassen. Ich habe auch nicht an Türen gelauscht. Ich habe angeklopft, wenn ich reingegangen bin in irgendein Zimmer, habe gefragt, das mache ich bis heute. 2 unserer Söhne leben noch bei uns und ich klopfe an und wenn sie sagen, ich möchte nicht, dass du reinkommst, dann akzeptiere ich das. Dann sage ich, ich würde aber gerne mit dir reden, kannst du denn rauskommen, wenn ich nicht reinkommen darf? Ja, ich komme demnächst. Ich akzeptiere das, dass er sagt, das ist mein Bereich hier und ich möchte nicht, dass du reingehst. Und ich sage jetzt mal, schnüffeln verboten. Weil ich glaube, dass da ein ganz großer Vertrauensbruch entsteht, wenn wir das nicht akzeptieren. Das nächste ist, sei an mir interessiert. Ich glaube, Kinder schätzen das sehr, wenn du was weißt über sie. Wie heißen meine besten Freunde? Seit wann trage ich eine Zahnspange? Gut, wann habe ich Geburtstag? Das ist vielleicht mehr an die Väter gemeint. Also mein Mann gibt offen zu, dass er damit überfordert ist, die ganzen Geburtstage seiner Kinder zu wissen und die Alter noch viel schlimmer, weil die ändern sich ja jedes Jahr. Nein, da guckt er mich immer hilfesuchend an. Wie alt ist Christine jetzt? 26, 27, ich weiß es nicht, bitte hilf mir. Also und ich habe auch aufgehört, das von ihm einzufordern. Ich sage, es ist okay, ja, es reicht, wenn ich das weiß. Ne, man muss ja auch Aufgabenteilung haben, ne, wie wir heute Morgen schon gehört haben. Und das ist eher meine Sache. Ich bin eher zeitlich orientiert, mein Mann ist eher räumlich orientiert. Ne, wir können irgendwo vorbeifahren. Ich habe keine Ahnung, wer da wohnt. Ist besser geworden, seitdem ich selber unterwegs bin. Aber früher war das ganz klar. Ich wusste, kam in der Zeit gut zurecht und er kam im Ort gut zurecht. Und ihm konnte das auch passieren, dass er sagte, ne, war auch gerade wieder Josua dran, Josua, geh mal hoch, zieh deine Zahnspange an, Und er sagte, Papa, seit einem halben Jahr habe ich eine feste Zahnspange. Kam nicht so gut. Aber so ist das halt. Muss man dann auch vielleicht drüber schmunzeln, dass man nicht alles wissen kann. Aber es ist trotzdem so, dass es schön ist, wenn der andere sich für einen interessiert, wenn er Fragen stellt. Und ja, ich kann mich noch erinnern, unser Jüngster, der sagte einmal abends, Mama, heute bin ich richtig enttäuscht von dir. Ich sage, so, was habe ich gemacht? Ich hatte heute eine Englischarbeit, du hast nicht gefragt, wie es mir damit ging. Ne? Da war der schon kurz vorm Abitur. Er war es einfach auch gewohnt, ich frage nach, wie geht's dir, was machst du und so. Na, ich bemühe mich, auf dem Laufenden zu sein. Ne? Und dann sagt er, boah, heute hast du mich aber enttäuscht. Ne? Du hast nicht gefragt, wie mir das gegangen ist mit der Englischarbeit. Ja, das ist schön, wenn wir aneinander interessiert bleiben. Und irgendwann freuen sich natürlich auch Eltern, wenn Kinder sie fragen, wie geht's dir denn? Das nächste ist, sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild. Es gibt einen Satz, es hat gar keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen alles nach. Ja? Und das ist auch so. Das haben wir jetzt wieder ganz süß mit unserer kleinen Enkelin erlebt. Sie hat alles gemacht, was wir gemacht haben. Wenn wir uns eingecremt haben, Leia auch, ne? Wenn sie einen Hut auf, ja, Leia auch Hut. Alles war genauso. Sie hat es einfach nachgemacht. Kindererziehung ist zwecklos, Kinder machen alles nach. Ja, mein Vorbild spricht lauter als jedes gesprochene Wort. Ne? Was denkt denn ein Kind, wenn du sagst, dreimal am Tag Zähne putzen, du selber putzt aber nur einmal am Tag? Ne? Schlechtes Vorbild. Oder ich weiß noch, wir haben unseren Kindern sehr strikt beigebracht, sie müssen immer die Fahrradhelme tragen. Mein Mann fuhr aber von kleinster Kindheit an und am liebsten ohne Helm. Und einmal haben die Kinder zu ihm gesagt, Papa, ist dein Kopf weniger wert als unser Kopf? Und dann haben sie alle zusammengelegt und haben ihm zu Weihnachten einen Fahrradhelm gekauft. Ja, Vorbild, ne? Warum muss ich das tun, wenn du das nicht tust, Papa? Ist doch ganz wichtig, dass du ein gutes Vorbild bist. Und ja, ich weiß noch, dass, also mein Mann, der kam immer nur am Wochenende zu uns zum Mittagessen, konnten wir zusammen Mittagessen, unter der Woche musste er halt in der Klinik essen. Und er liebte es aber, zu Hause zu essen. Und er hat sich immer bedankt für mein Essen. Ach Ute, das schmeckt wieder so gut und vielen Dank. Und als dann meine Kinder bei meiner Mutter waren und ich sie dann am Wochenende abholte, von Freitag bis Sonntag, und dann sagte, sag mal Ute, ne, das hat mich ja zu Tränen gerührt. Deine Kinder, die haben mich, ich habe sich jedes Mal bedankt für mein Essen. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe dir ihnen das beigebracht und gesagt, das sollen sie extra tun oder so. Ja, ich sage, weißt du, der Thomas, der macht das immer, wenn er kommt, der bedankt er sich für das Essen. Also Vorbild, ne? Oder ich habe einen Blumenstrauß auf dem Tisch und dann kommt ein Kind nach Hause und sagt, wo hast du denn den schönen Blumenstrauß her? Und ich sagte, den hat dein Papa mir geschenkt. Boah, wenn ich mal verheiratet bin, dann mache ich das für meine Frau auch, hat er gesagt. Ja, Vorbild, Vorbild. Was hast du für ein Vorbild? Was bist du für ein Vorbild für deine Kinder? Ja, es gibt einen schönen Satz, das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist ihre Mutter zu lieben. Weil das eine Stabilität ausdrückt, ja, wenn Mutter und Vater sich lieben, es gibt nichts Schöneres für Kinder. Und ich bin 2012 sehr schwer krank gewesen, hatte einen Gehirntumor, musste operiert werden, habe darüber auch ein Buch geschrieben, als das Leben stehen blieb. Und dann sagte einer meiner Söhne, Mama, ich möchte dich an diesen Satz erinnern, das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist ihre Mutter zu lieben. Wir möchten auch jetzt noch als erwachsene Menschen die Gewissheit haben, dass ihr euch mögt, dass ihr ganz viel Freude miteinander habt. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, ihr arbeitet so viel und könntet ihr nicht nur mal was Schönes zusammen machen, vielleicht einen Tanzkurs oder irgendwas. Ja, wir wollen einfach sehen, dass ihr glücklich miteinander seid. Und ja, wir haben letztes Jahr 40. Hochzeitstag gefeiert. Wir haben ein großes Fest gegeben, aber gesagt haben, ja, das müssen wir feiern. Das ist einfach schön, wenn man dieses Vorrecht hat, so viele Jahre zusammengehen zu dürfen. Wir machen die nächste Generation ehetauglich oder eheuntauglich, was sie an uns vorleben. Ja, und es gibt keine größere Investition in die nächste Generation, als wenn du ein gutes Vorbild für Ehe bist. Wenn sie an dir sehen, dass man das schaffen kann, zu zweit ein Leben lang, auch wenn es nicht einfach ist, ne? Hat Ingo Krause ja heute Morgen auch schon einiges zu gesagt, dass wir eine realistische Einstellung haben von Ehe und von Familie. Ja, aber ja, wir haben ja die größte Hilfe, die wir uns nur denken können, Und ich bin oft am Ende gewesen, habe gesagt, Jesus, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ich habe keine Liebe mehr für diesen Mann oder für dieses Kind. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber du bist ein Gott der Liebe. Schenk mir neue Liebe. Und er hat es immer getan. Er hat es immer getan. Ich habe immer wieder neue Liebe gekriegt für die Situationen. Das nächste ist, sei stolz auf mich, sei dankbar. Lobe mich auch mal. Wir Eltern sind natürlich dazu berufen, zu erziehen. Erziehen heißt nicht loben, ne? Erziehen heißt auch kritisieren, heißt anmahnen, was nicht stimmt. Ja, und uns fällt natürlich immer sofort auf, was die Kinder nicht machen. Ja? Dass sie keine Zähne putzen, dass sie keine Hausaufgaben machen, dass sie ihre Schuhe nicht aufräumen, Tornister nicht ausgeräumt haben, wieder ein fauler Apfel da irgendwo zu finden ist. Aber fällt uns auch auf, wenn sie es alles machen, erwähnen wir das dann auch positiv. Ja, und das ist vielleicht etwas, was wir uns auch immer wieder mal sagen müssen. Ne? Also wenn mein Mann jetzt hier stehen würde, würde der sagen, na gut, ich bin in der Klinik gewohnt, Fehler zu finden. Ne? Ich muss 50 Arztbriefe durchgucken und ich mache das so zitzatmäßig und ich finde immer Fehler. Das ist mein Auftrag, ich muss Fehler suchen. Ja, und so komme ich nach Hause und als erstes fällt mir auf, alle Schuhe stehen rum, ja, alle Lichter sind an, haben wir hier ein Elektrizitätswerk, sagt er dann schon mal. Ja, und dann sagen die Kinder, Papa, kannst du erstmal guten Tag sagen? Ja, du kommst schon rein und siehst schon wieder alles, was nicht gut läuft. Ne? Aber was wir alles gemacht haben, das siehst du nicht. Ja, und so müssen wir das vielleicht auch immer wieder mal zurückgucken und sagen, boah, wofür können wir denn heute loben? Da möchte ich euch ein lustiges Beispiel erzählen, gerade passiert in Corona-Zeiten. Wie gesagt, ein Sohn wohnt noch zu Hause und er sagt, Papa, Mama, ich räume heute mein Zimmer auf. Oh, sage ich, wunderbar. Und dann komme ich am nächsten Tag in den Wäschekeller, stehen da wirklich 6 Maschinenwäsche voll, also Riesenberg. Also er hatte alles, was dreckig war, alles nur genommen, runtergetan in den Wäschekeller. Und naja, ich bin seit Mitte März zu Hause, habe so gut wie keinen Vortrag mehr gehalten, war hungrig zu arbeiten und habe gedacht, ich mache mich jetzt daran, diese Wäsche zu waschen. Habe also 6 Maschinen Wäsche gewaschen, aufgehängt und so. Und dann habe ich ihm geschrieben, lieber so und so, ja, also ich finde das ja echt sehr nett von dir, dass du mir Arbeit zukommen lässt. Ne? Ich bin in den Keller gekommen und bin dann fast drüber gestolpert und habe mich dann an die Arbeit gemacht. Und alle, die ganzen Maschinen hängen schon auf der Leine. Und das war echt eine gute Idee von mir, in Corona-Zeiten mir ein bisschen Arbeit zu hinterlassen. Deine Mama. Ne? Und dieses damit umgehen, ne, natürlich ist das mit einem Smiley versehen. Und dann hat er geschrieben, Mama, als ich das gelesen habe, ne, ich habe nur gedacht, du bist echt die coolste Mama auf der Welt. Ne? Welche Mutter hätte so reagiert? Ich habe das allen meinen Freunden vorgelesen. Ich habe gesagt, guck mal, was ich für eine coole Mutter habe. Und dann hat er noch geschrieben, ne, und Mama, wenn du mal wieder arbeiten willst, ne, ich hätte noch mehr für dich zu tun. Aber das hat so viel in unserer Beziehung bewirkt, das kann ich euch gar nicht sagen. Weil ich einfach gedacht habe, ach, ich reagiere jetzt einfach anders, als ich es sonst machen würde. Ich erziehe jetzt nicht mehr, sondern ich mache das jetzt einfach mal. Ja, also ich war da jedenfalls die coolste Mutter auf der Welt. Das nächste ist, entschuldige dich auch mal für Dinge, die du vergessen hast. Auch wir Eltern vergessen was. Unser beliebtestes Wort gleich. Ne? Kannst du das machen? Ja, gleich. Und auf gleich werden Minuten, Stunden und dann fällt es irgendwann runter. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich das vergessen habe. Oder für Dinge, die ich selbst nicht so schlimm finde, ja, aber die den anderen verletzt haben. Zum Beispiel, wenn das Kind sagt, bitte erzähl das nicht mehr, was ich gemacht habe. Aber wir erzählen es bei jedem wieder neu, weil das ja auch so lustig ist. Ja, und das Kind wird immer saurer und geht dann vom Tisch und sagt, ich habe dir gesagt, du sollst das nicht erzählen. Das kann bis dahin gehen, wir hatten mal eine Phase, wo ein Kind sagte, Mama, ich würde dir das gerne erzählen, es ist mir auch eine Not, aber ich mache es nur, wenn du es dem Papa nicht erzählst. Schwierig. Ich habe dann gesagt, gut, ich frage den Papa, ob das okay ist. Dann habe ich mit meinem Mann gesprochen, ich sage, du hör mal, das Kind möchte mir was erzählen, aber nur unter der Prämisse, ist das für dich okay, dass du dieses jetzt nicht weißt, dass das unser Geheimnis ist? Und da hat er gesagt, ja, es ist in Ordnung. Und ich habe es auch nie erzählt. Und das ist auch was Kostbares, wenn man das machen kann, dass man sagt, ich habe aber eine Person, der kann ich das anvertrauen, ja, und ich plaudere es nicht aus. Also für mich ist, vielleicht auch, weil ich in einem Arzthaushalt groß geworden, vielleicht, weil ich Seelsorgerin bin, ist für mich dieses, ich verspreche dir es nicht weiterzuerzählen, ein ganz, ganz hohes Gut. Wenn mir jemand sagt, bitte erzähl es nicht, ich vertraue es dir jetzt an, aber bitte erzähl es nicht weiter oder ich habe das noch niemand gesagt, aber bitte nutze es nicht aus. Das ist für mich eine ganz, ganz hohe Hürde. Und ich möchte euch wirklich bitten, wenn euer Kind es fragt und erbittet, dass ihr das dann auch nicht verletzt. Ja, und für Entschuldigung ist es nie zu spät. Es ist nie zu spät, sich zu entschuldigen. Wenn dir auf einmal was klar wird, dann tu es noch. Ja? Ich habe, ein Vater hat mir erzählt, er hat seinem Kind immer versprochen, mit ihm einen Staudamm zu bauen an einem kleinen Wasser hinter ihrem Haus. Und das Kind ist Einzelkind. Und der Mann sagte, da war der Junge 26 mittlerweile, ich verstehe nicht, warum ich es nie gemacht habe. Aber ich habe ja gesagt, für Entschuldigung ist es nicht zu spät. Er hat seinen Sohn angerufen, hat gesagt, magst du am Wochenende mal kommen, nimm aber alte Sachen mit. Und das Kind sagte, was soll ich denn für dich arbeiten? Und der Vater sagte, nee, diesmal nichts arbeiten. Ja, ist gut, ich komme. Und dann hat er gesagt, du, ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich das nie getan habe, obwohl du so oft gesagt hast, lass uns mal einen Staudamm bauen. Wärst du bereit, heute mit mir den Staudamm zu bauen? Dann haben sich die zwei erwachsenen Männer an den Bach gesetzt und haben den Staudamm gebaut. Hatten eine super Zeit und es begann eine neue Vater-Sohn-Beziehung. Für Entschuldigung ist es nie zu spät. Und Kinder vergeben gerne. Ja, ich weiß, meine Mutter, da war ich Anfang 40, da hat sie gesagt, Ute, ich möchte mich bei dir entschuldigen für meine Sauberkeitserziehung. Ich sage, wieso? Ja, sagt sie, ich wollte ein Kind haben, was mit 11 Monaten sauber ist. Ich habe es auch geschafft, aber unter welchem Preis? Du hast nur auf dem Topf gesessen. Es tut mir heute so leid. Ich wusste gar nicht, dass man das eigentlich erst mit 2 freiwillig gut macht. Ich wusste es nicht. Ich habe es so gemacht. Aber wenn Eltern kommen und sagen, es tut mir leid, welches Kind sagt dann, ist doch egal. Nein, ich glaube, Kinder vergeben gerne, wenn wir um Vergebung bitten. Das nächste ist, sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Wir sagen ganz oft, wenn wir kaputt sind oder verletzt sind oder das Kind nervt oder ungehorsam ist, was Kinder natürlich auch sind, du machst mich noch krank. Oder du raubst mir den Verstand. Oder du bist mein Sargnagel. Jetzt lass die Mutter dement werden. Ja, und das Kind hat immer gehört, du raubst mir den Verstand. Kinder nehmen so gerne Schuld auf sich. Ja? Da wird eine Ehe geschieden, das Kind sagt, ich bin schuld. Wenn ich nicht da wäre, dann ging es Mama und Papa besser, dann würden die noch zusammen sein. Aber weil es mich gibt, die haben so oft gestritten, auch wegen mir. Kinder nehmen so gerne Schuld auf sich. Und ja, Kinder nehmen das auf und kriegen Schuldgefühle. Aber ein Kind kann doch nichts dafür. Ein Junge hat mal gesagt, mein Papa hasst mich, weil ich ihm die Mama genommen habe. Meine Mama ist gestorben, als ich geboren wurde. Deswegen hasst mein Papa mich. Aber das Kind kann doch nichts dafür. Und wenn wir es da drin lassen, es ist furchtbar. Wir haben 7 Kinder, ich habe 5 Kinder fehlgeboren. Wir sitzen zusammen am Tisch und dann sagt ein Kind, ach Mama, eigentlich säßen ja hier 12 Kinder um den Tisch herum. Und dann sagt meine Tochter messerscharf, nein, das stimmt nicht. Denn Daniel, wenn das Kind vor dir geboren worden wärst, wärst du nicht hier auf dieser Welt. Faktisch komplett richtig. Total richtig. Wir haben uns da auch nichts bei gedacht. Abends bin ich bei ihm am Bett und dann sagt dieser Daniel zu mir, Mama, ich möchte nicht leben, wenn dafür ein Kind sterben musste. Ja, ich sage, Daniel, das ist doch auch nicht so, du hast doch keine Schuld daran. Doch, die Christine hat gesagt, wir wären nur 11 Kinder. Ich wäre gar nicht da. Ich möchte aber nicht schuld daran sein, Mama, bitte. Kinder nehmen so gern Schuld auf sich. Und dann konnte ich ihm sagen, guck mal, dieses Kind ist doch gestorben, da gab es dich noch gar nicht. Das ist in meinem Mutterleib gewesen, das ist weggegangen. Und dann 3 Monate später bist du erst entstanden. Du kannst nicht schuld sein am Tod des Kindes. Nein, bin ich nicht schuld. Nein, du bist nicht schuld. Und ich glaube, viele von uns tragen solche Schuld in sich, die gar nicht schuld ist. Und es ist ein Vorrecht, wenn wir das erfahren, ja, und wenn wir uns die Zeit nehmen, von unseren Kindern zu hören. Kinder tragen keine Schuld, wenn du Migräne hast, nur weil das Kind nachts immer wieder geschrien hat. Ja, oder wenn das Kind immer wieder Bauchkrämpfe hat. Ja, selbst nicht, wenn du eine Gehirnblutung kriegst bei der Entbindung, da trägt das Kind nicht die Schuld dran. Gib nicht dem Kind die Schuld dafür. Das nächste ist, erziehe mich mit Liebe und Konsequenz. Nein sagen ist etwas sehr Wertvolles in der Kindererziehung. Ich musste das erst lernen. Meine Tochter fragt mich, Mama, kannst du mich zu meiner Freundin fahren? Und ich sage, was muss ich denn noch alles tun, Christine? Und sie sagt, Mama, ich habe dir nur eine Frage gestellt. Du kannst Ja und Nein sagen. Boah, ich denke, das muss die mir sagen. Ja, du kannst Ja und Nein sagen. Ich kann sagen, nein, ich kann es jetzt nicht, ich bin überfordert. Umgekehrt weiß ich noch, ein Kind, wir kamen aus dem Urlaub wieder und der Freund von dem Kind rief an und sagt, ach schön, dass du endlich wieder da bist, es war so langweilig ohne dich, kannst du kommen und vielleicht auch noch bei mir übernachten? Und das Kind guckt mich ganz groß an und sagt, Mama, darf ich das? Und ich sage mal, wir sind gerade erst aus dem Urlaub gekommen, ich glaube, du brauchst erstmal ein bisschen Zeit, um wieder hier anzukommen und so. Das können wir doch in 2-3 Tagen machen. Und er sagt nur, Mama hat Nein gesagt, legt auf. Und ich habe so gemerkt, wie er, Gott sei Dank hat Mama Nein gesagt. Könnt ihr das nachvollziehen? Eigentlich wäre es mir auch viel zu viel. Jetzt schon sofort, gerade angekommen, wieder weg. Und ich denke, da haben wir auch einen Auftrag, unsere Kinder auch ein Stück zu schützen und Nein zu sagen, wenn sie es noch nicht können. Das geht auch in der Pubertät so. Ja? Dass es einfacher ist, für das Kind zu sagen, meine Mutter hat verboten, dass ich auf diese Party gehe, weil die Eltern sind aus dem Haus, ich bin erst 15. Ja, und als wenn das Kind selber sagt, ich will da nicht hin. Da steht es ja total doof da. Aber wenn es uns vorschieben kann, bis es selber so stark ist zu sagen, das ist das, was ich will, ist ein Nein ein sehr, sehr gutes Mittel. Logische Konsequenzen setzen, das ist mit das Schwierigste in der Kindererziehung. Es ist leicht, wenn das Kind einen Kakao umwirft, ja, und ich dann sage, ja gut, was ist die Konsequenz? Geh in die Küche, hol einen Lappen, wisch es auf, mach einen neuen Kakao. Ist doch kein Problem. Ja? Das ist eine logische Konsequenz. Aber bei vielen Dingen, die passieren, ist es auch nicht so einfach, logische Konsequenzen zu finden. Dann muss man vielleicht nur aufgestellte Regeln machen, die wir dann machen. Aber sich in der Ruhe zu überlegen, was ist eine logische Konsequenz für das Verhalten, ist sehr gut. Es gibt ganz gefährliche Androhungen von Strafen. Zum Beispiel, dein Kind ist ungehorsam, will dein Zimmer nicht auf und sagst, wenn du dein Zimmer nicht aufmachst, fahren wir heute Nachmittag nicht zur Oma. Ja. Wen willst du bestrafen? Deine Mutter, die schon Kuchen gebacken hat? Und du rufst sie an und sagst, mein Kind ist ungehorsam? Also sag sowas nicht. Ja? Oder mein Mann, der war auch gerne dafür, wenn ihr das und das nicht macht, dann müsst ihr jetzt heute Nachmittag drin bleiben. Da gibt es eben kein Fußballspiel. Ich sage, Thomas, du bestrafst mich. 6 Jungs, wenn die im Haus sind, das ist ja eine Katastrophe. Nee, bitte Thomas, so eine Strafe nicht. Ja? Überlegt euch vorher, was ihr aufstellt. Weil ich denke, die Regeln, die ihr aufstellt, die müsst ihr auch einfordern. Weil sonst werdet ihr unglaubwürdig. Konsequenz gibt Kindern Sicherheit. Es gibt einen Satz von der Fremddisziplin zur Eigendisziplin. Erst müsst ihr Disziplin den Kindern beibringen. Und wenn sie dann erwachsen und groß sind, dann können sie auch Eigendisziplin dann haben. Versuche, meine Nöte zu verstehen, ist die nächste Bitte. Wenn ich wütend bin, wenn ich gegen mein Schicksal kämpfe, ja, und verstehe auch, dass ich in einer anderen Zeit geboren bin. Ein Vater erzählte mir die Geschichte, er hätte einen hochrangigen Mann zu Besuch. Sie wartet nur noch auf ihren Sohn, der zum Essen kommen sollte. Der Sohn kommt, endlich freuen sie sich, jetzt geht's zum Essen los, dann knallt der Sohn den Tornister in die Ecke und stampft nach oben, sagt keinen guten Tag, kein nichts. Und dann sagt der Vater, dann habe ich zu meinem Gast gesagt, wenn sich mein Sohn so verhält, dann muss was ganz Schlimmes passiert sein. Bitte entschuldigen Sie mich, ich muss erst mal mich um meinen Sohn kümmern. Ich hatte die Tränen in den Augen, als der mir das erzählte. Wie hätten Sie reagiert? Wie hättet ihr reagiert? Hätte ihr nicht zusammengestanden und hat gesagt, hör mal, du weißt genau, wir haben hohen Besuch und du benimmst dich hier so unmöglich. Ja, und dann gehst du hoch und fragst vielleicht und erfährst, dass das Kind vielleicht eine schlechte Note hat oder dass es schon die ganze Zeit gehofft hat, in dem Fußballteam mitzuspielen. Nein, es sind andere gewählt worden oder. Tiefe Verletzungen im Kind. Und wie wunderbar, wenn wir dann, wenn ein Kind wütend ist, nicht erst schimpfen und sagen, das tust du nicht, sondern erst mal fragen, warum bist du denn wütend? Es gibt in Mülheim an der Ruhr gibt es ein sogenanntes Raphael-Haus und auf der Internetseite steht, erst verstehen, dann erziehen. Erst verstehen, dann erziehen. Das finde ich wunderbar. wenn ich mit meinem Schicksal kämpfe. Ja, es gibt Kinder, die sind Einzelkinder, die wollen keine Einzelkinder sein. Meine Schwiegermutter zum Beispiel. Ne, bis heute leidet sie darunter, dass sie keine Geschwister hat. Und sie hat immer wieder gegen ihr Schicksal gekämpft. Na, bei uns war es so, dass unsere älteste Tochter, als sie in die Pubertät kam, dagegen gekämpft hat, dass sie noch 6 Brüder hatte. Sie wollte keine Großfamilie haben. Na, die sagen, Mama, wir sind immer wie im Zoo. Wenn wir alle ein Eis essen, dann zählen die Leute durch. Wie im Zoo sind wir. Ne? Wir sind sowas Außergewöhnliches. Oh, ich will das nicht. Ja? Oder dann kriegst du so blöde Fragen gestellt. Ne? Deine Eltern sind Ärzte, warum haben die 7 Kinder? Ich verstehe das nicht. Können die nicht verhüten? Ja, und Christine, tja, was soll man darauf sagen? Ne? Oder sie sagte, hatten bei euch jedes Kind ein eigenes Bett oder schlaft ihr zu zweit oder zu dritt darin? Ich glaube, wir haben noch eine Matratze auf dem Speicher. Sollen wir euch die vorbeibringen? Oder einmal hat jemand zu ihr gesagt, du siehst gar nicht so aus, als wenn du noch 6 Geschwister hättest. Da kam sie nach Hause und sagte, Mama, wie sieht man aus, wenn man 6 Geschwister hat? Aber versteht ihr, sie hat eine Zeit lang gehadert mit ihrem Schicksal. Und kann man das denn nicht verstehen, wenn man so blöde Antworten kriegt in der Pubertät? Alle wollen anerkannt sein. Ja, und dann hat sie so viele Geschwister. Heute, ne, sind die 6 Brüder ihr Joker in der Hand. Ne? Als sie geheiratet hat, ne, 6 Brüder standen da und die Braut lag oben drüber. Ne? Ein Traumbild. Ne? Sie wird auf Händen getragen von ihren 6 Brüdern. Und heutzutage ist sie super glücklich, dass sie noch 6 Brüder hat. Aber es dauerte. Und anfangs in der Uni, ne, da sagte sie, Mama, meine Brüder sind wirklich der Joker in der Hand. Wenn ich im Mittelpunkt einer Party stehen will, muss ich nur sagen, ich habe 6 Brüder. Dann alle, boah, bei dir möchte ich aber mal Mäuschen sein. Ne? Wie geht das denn, 6 Brüder? Wie hast du das überlebt? Da habe ich immer Gesprächsthema. Und wenn ich nicht im Mittelpunkt stehen will, sage ich, ich habe keine Schwester. Also man muss versöhnt sein mit seinem Schicksal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? So, was du erlebt hast. Und das ist das, ne? Wenn ich gegen mein Schicksal kämpfe. Und jeder kämpft mal gegen sein Schicksal. Irgendwann kommt es, dass du hinguckst und denkst, hätte auch anders laufen können. Ja, dann ist es gut, wenn man dich versteht. Ja, und du lebst nicht in der Zeit. Juden sollen sagen, wenn du das Kind begrenzt auf die Zeit, in der du groß geworden bist, dann ist es nicht gut für das Kind. Du kannst natürlich sagen, als ich so alt war wie du, ja, da musste ich auch kein Smartphone haben, kein Handy, kein Internet. Ja, lieber Vater, liebe Mutter, aber da hat die Lehrerin auch nicht gesagt, ja, guck alles über Van Gogh im Internet nach. Ne, da hast du ein Buch rausgeholt. Geht aber heute nicht mehr. Oder du hast die falschen Informationen. Oder das Kind merkt, alle verabreden sich, nur ich kann mich nicht verabreden. Also von daher müssen wir das gucken, ja, wir müssen die Kinder nicht auf die Zeit begrenzen, in der wir groß geworden sind. Wir waren zwar auch 17, 18, 15, 12, ja, aber wir leben in einer ganz anderen Zeit. Versorge mich mit Essen, Schlaf, Schulbildung, Informationen, Fürsorge. Es ist unsere Aufgabe, ja, uns da drum zu kümmern, was unsere Kinder essen, dass sie genug essen, dass sie genug schlafen. Viele Lehrer beklagen das, dass sich die Eltern da nicht mehr drum kümmern, dass die Kinder genug zu essen mit haben oder morgens was gegessen haben oder dass sie halt nicht in dem Unterricht schlafen, sondern zu Hause. Ja? Es ist unsere Aufgabe, mit dafür zu sorgen. Ja, lehre mich Individualismus und Familiensinn. Das war uns auch ganz wichtig, zu sagen, jeder ist ein Individuum alleine. Also wenn wir ein Familienfest haben und dann kommt mein Sohn nach Hause und sagt, oh, mein bester Freund feiert genau an dem gleichen Tag, dann kann es sein, dass das widerspricht. Ja? Und mal wird es sein, dass ich sage, tut mir leid, wir feiern, was weiß ich, goldene Hochzeit der Großeltern, da musst du mit dabei sein, da kannst du jetzt nicht gehen. Und mal werde ich sagen, okay, gut, dann geh jetzt zu deinem besten Freund. Also das Wohl des Einzelnen gegenüber dem Wohl der Familie und dass wir einander auch was gönnen. Beschütze mich vor Albträumen, vor der Medienflut, vor Vergiftungen, vor Unfällen, vor Dingen, die zwar Spaß machen, aber auch das ist gar nicht so einfach. Ich fand, dass der Ingo Krause das sehr gut gesagt hat auch, dass er Filme mit seinem Kind geguckt hat, um mit ihm auch darüber zu reden. So haben wir das auch versucht zu tun. Ja, und Ich weiß noch, und trotzdem kann es passieren. Ne? Ich weiß noch, einer unserer Kinder sagt doch, warum hast du mich jetzt diesen Film gucken lassen? Ne? Jetzt habe ich Albträume, ne? Weil es dem Pferd so schlecht ging oder so. Okay, gut, ja. Muss ich mir anziehen, muss ich demnächst mal gucken, wie ich das mache. Aber nicht so gesehen, dass das ein schwieriger Film ist. Aber es war gut, dass wir dann darüber zusammen reden dürfen. Mache mich gesund. Ich habe meine Kinder mal gefragt, wann fühlst du dich von mir am meisten geliebt? Und ein Kind hat gesagt, immer wenn ich krank war, war das mit die schönste Zeit. Dann hast du mir frisch gepressten Orangensaft gemacht, ich durfte mein Lieblingsessen wünschen, du hast dir Zeit genommen, du hast mir was vorgelesen, dann fühlte ich mich ganz besonders geliebt von dir. Und auch jetzt noch, wenn ich mir einen frisch gepressten Orangensaft mache, das ist für mich der Inbegriff von Liebe. Also habe ich gemerkt, ach, so schlimm ist Krankheit vielleicht auch nicht immer, ne? Wenn ein Kind sowas sagt. Und ja, mache mich gesund, sei bei mir, wenn es schlecht geht, nimm mich ernst auch darin, ist, glaube ich, eine ganz kostbare Zeit. Und das, was für Familien mit vielen Kindern schön ist, dass dann alle anderen Kinder akzeptieren, dieses Kind ist jetzt der Mittelpunkt und um dieses Kind dreht es sich jetzt und alle anderen stecken zurück. Jetzt haben wir noch zwei, binde mich. Bindung geht Bildung voraus. Also man hat Untersuchungen gemacht, dass wenn die Kinder in den ersten 2-3 Jahren festgebunden werden an Bezugspersonen, 1, 2, 3, am einfachsten passiert das natürlich durch Stillen. Von daher ist da die Mutter sehr gefragt, zumindest in den ersten Monaten. Aber natürlich, wenn der Vater immer die Flasche gibt, kann das Kind auch an den Vater natürlich gebunden sein. Es liegt nicht nur am Stillen, aber es ist wichtig, dass das Kind an einzelne Personen gebunden wird. Und man hat festgestellt, dass diese Kinder dann auch wesentlich leichter lernen, dass das sozusagen eine Voraussetzung für das Gehirn ist, wenn Kinder eine sichere Bindung haben, dass sie dann auch viel leichter in Klassen 1, 2, 3 lernen. Ja, und wenn ich gebunden werde an Eltern, dann ist natürlich auch wieder die Frage, lass mich auch los. Ne? Und ich meine, die Geburt ist das erste große Loslassen von der Mutter für das Kind, dass es das Kind loslässt in diese Welt. Und dann wird es immer wieder gebunden, wieder gelöst. Ne? Dann geht es weiter, dass ich auch mal einen Babysitter habe oder die Großeltern kommen und ich gehe mal weg. Ich löse mich von dem Kind, was uns gar nicht leicht fällt. Also mir fiel das immer sehr, sehr schwer, zumindest bis zum Alter von 2 Jahren. Dann fiel es mir auch leichter, den Kindern auch. Ja, in den Kindergarten, erste Klassenfahrt, erstes Übernachten woanders. Ne? Aber wir wissen, wenn wir nicht loslassen, dann kann das Kind auch nicht reifen, auch nicht erwachsen werden. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, immer wieder das Kind loszulassen, in die Eigenverantwortung hinein. Ich würde euch jetzt gerne noch das Nachwort aus meinem Buch vorlesen. Und zwar heißt das Das Piano. Eines Abends nahm eine Mutter ihren Sohn zu einem Konzert eines berühmten Pianisten mit, um seinen Fortschritt im Klavierunterricht zu unterstützen. Nachdem die beiden sich gesetzt hatten, entdeckte sie unter den Zuhörern eine Bekannte und verließ ihren Platz, um sie zu begrüßen. Der kleine Mann ergriff natürlich die Gelegenheit, die Geheimnisse der Konzerthalle auf eigene Faust zu erkunden, und er schlüpfte schließlich unbemerkt durch die Tür mit der Aufschrift »Kein Zutritt«. Als die Lichter gelöscht wurden und das Konzert beginnen sollte, kehrte die Mutter eilig zu ihrem Platz zurück. Aber, oh Schreck, das Kind war verschwunden. Aber da hob sich schon der Vorhang, das Licht der Scheinwerfer fiel auf den eindrucksvollen Steinway-Flügel auf der Bühne und auf einen kleinen Jungen, der auf dem Klavierhocker saß und mit seinen kleinen Fingern unbeholfen ein Kinderlied spielte. In diesem Moment betrat der berühmte Pianist die Bühne, ging schnell auf das Klavier zu und flüsterte dem kleinen Jungen etwas ins Ohr. »Nicht aufhören, spiel weiter!« Der Meister beugte sich über den Jungen und spielte mit seiner linken Hand eine Bassbegleitung. Und bald schon griff er mit seiner rechten auf den Tasten auf der anderen Seite des Kindes und ergänzte das Spiel mit einem Perlen-Obbligato. So verwandelte der alte Meister und der kleine Neuling eine peinliche Situation in eine wunderbare kreative Erfahrung. Die Zuhörer waren wie gebannt. In unserem Leben, so unpoliert es auch manchmal sein mag, ist es der Meister, der uns umgibt und uns immer wieder ins Ohr flüstert, hör nicht auf, spiel weiter. Und während wir das tun, füllt er aus, was fehlt und ergänzt uns, bis ein Werk erstaunlicher Schönheit geschaffen ist. Gott hält seine Hand über unser Leben. Er ermutigt uns, die Gaben einzusetzen, die er uns gegeben hat, nicht mehr und nicht weniger. Also lassen wir uns nicht entmutigen, denn der Meister ist für uns. Ich habe jetzt noch 3 kleine Folien, die würde ich noch eben zeigen. Für mich heißt Kindererziehung, das Kind dahin zu führen, dass es ein Leben in Eigenverantwortung, aber in der Abhängigkeit von Gott führen kann. Und deswegen war es für uns auch ganz wichtig, unsere Kinder zu lehren, den Gott der Bibel kennenzulernen. Und wenn man das nächste Schaubild mal nimmt, da sieht man, je kleiner die Kinder sind, desto mehr spiegeln wir sozusagen Gott in den Kindern wider. Je älter sie werden, desto mehr ist es wichtig, dass wir sie in eine Eigenverantwortung zu Gott hin entlassen. Und das letzte Bild? Genau, hab Geduld mit mir, Gott hat mich noch in Arbeit. Ja, also dass wir das immer wissen, Kinder sind noch nicht perfekt, sie müssen immer wieder erzogen werden. Train your child, ne? Trainiere dein Kind, heißt es. Das heißt immer wieder sagen, auch wenn es dir zu den Ohren rauskommt, ja, das ist unsere Aufgabe. Danke fürs Zuhören.